Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Herzlich willkommen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast mit Matthias Rutenberg und mir, Thilo Mischke. Der Grund, warum ich nicht in einem Krisengebiet bin, sondern ein zweites Mal in meinem Wohnzimmer sitze, ist ein einfacher, über den ich nicht reden darf, weil alles, was wir 2020 machen, noch geheim ist. Aber ich habe mich entschieden, einen Gast einzuladen, der mich auch schon 20 Jahre kennt, mit vielen langen Pausen dazwischen, aber Matti hängt in meinem Wohnzimmer seit über 15 Jahren und zwar als riesengroßes Bild hinter ihm. Er hat es mir so, glaube ich, als Leihgabe mal gegeben oder du hattest keinen Platz mehr im...
Im Transporter für meinen Umzug, genau. Wusste ich nicht, wohin damit.
Und der Grund, und ich mag das Bild sehr. Es hängt hier und ich glaube, die große Kunst dieses Bildes ist es ja auch, dass es nie langweilig wird.
Das ist lieb gesagt. Ich habe es gerade gesehen, zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, wann war ich das letzte Mal hier? 9 Jahren oder so?
Vor 9 Jahren, ja.
Und mir fallen natürlich sofort die Fehler auf. Man kann, wenn man mit Malerei arbeitet, was ich schon lange nicht mehr tue, sehr viele Anfängerfehler machen, die ich viel gemacht habe in diesem Bild. Und ich finde sympathisch, dass du es dennoch so lange hängen lässt.
Also, weil in jeder Freundeskreis, also nee, nicht jeder Freundeskreis, aber zum Beispiel viele Freundeskreise in Berlin haben immer so einen Künstlerfreund. Und Matti war in unserem Freundeskreis einer von vielen Künstlerfreunden. Und deswegen, also um das nochmal, wir setzen weiter voran, warum du hier bist, wer du bist, warum du hier. Also Matti ist Prenzlauer Berger. Darüber habe ich ja schon in anderen Podcasts, zum Beispiel läuft schon, viel erzählt. Die anderen aus dem anderen Bezirk, in dem alle immer staubig sind, weil die Häuser so kaputt sind. Und wir Friedesheiner, wir aus ordentlichen Arbeiterfamilien, immer die Hosen bis über den Bauchnabel gezogen. Die Eltern haben kein Studium, sondern machen richtige Arbeit. Im Prenzlauer Berg ist das nicht so, was natürlich alles nicht stimmt. Und irgendwann, ich weiß gar nicht wie, ach doch, klar, über das Studium des Japanischen mit deinem damaligen Freund Hannes.
Mhm. Und Mitbewohner.
Und Mitbewohner habe ich dich kennengelernt.
Genau.
Und wir haben beide, glaube ich, überlegt, ob wir die Geschichte in diesem Podcast erzählen, wie du mich kennengelernt hast oder wie wir uns kennengelernt haben. Ich möchte, dass du das jetzt, ich habe entschieden, ja, das kann man dem Hörer und den Hörerinnen, kann man zutrauen, die Geschichte zu erfahren, wie du mich kennengelernt hast.
Das freut mich sehr. Es besteht auch aus zwei Teilen und ich beginne mit dem, der ein bisschen leichter verträglich ist. Also ihr habt damals Japanisch studiert und du hast parallel, glaube ich, ein Praktikum gemacht für so eine Videospielezeitung. Und Hannes, mein alter Mitbewohner, der auch schon Gast hier war und mit dem ich lange befreundet war, der hat ungefähr 500.000 Videospielkonsolen, also die alle jemals hergestellt wurden, bei sich zu Hause mal gehabt, also in unserer gemeinsamen Wohnung. Und eines Abends kam ich hatte damals, glaube ich, mit dem Zivildienst angefangen im Krankenhaus, kam ich irgendwie müde nach Hause und dann saßen Hannes und Thilo, das ist übrigens Thilo, mit dem studiere ich, wir machen ein bisschen Videospiele, saßen in dem Zimmer und spielten irgendwelche alten Konsolen, aber verschiedene auch, soweit ich, weil ich glaube, die Geschichte war, dass du...
Ein Volontariat, richtig, also war nicht fürs Praktikum, sondern ich musste, ich habe bei einer Videospielzeitung mich beworben mit einem Grundinteresse an Videospielen, aber nicht nerdig, also nicht so wie Hannes.
Ja.
Und die haben dann zugesagt und dann habe ich festgestellt, okay, vielleicht muss ich ein bisschen mehr wissen als nur Super Nintendo und dann hat Hannes mir so innerhalb von 12 Stunden einer Nachtschicht in dieser unfassbar kalten Wohnung in der Auguststraße.
Unfassbar. Ich glaube, in dem Zimmer gab es noch nicht mal einen Ofen, in dem er gesessen hat.
Das war Sommer, glaube ich.
Wir hatten nur zwei Öfen. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall hell war, als ich am nächsten Morgen, und das war, ich musste um 7 auf Station sein. Ich kam irgendwie um 6 aus meinem Zimmer. Da saßt ihr da, wart glücklich. Die Musik klang toll aus den Videospielen, aber irgendwie die Aschenbecher liefen über und über lagen leere Colaflaschen rum. Und die Sonne schien. Also es muss vermutlich Sommer gewesen sein.
Und ich weiß, dass ich mir, glaube ich, irgendwann einen Schal umgebunden habe, obwohl Sommer war, weil ich so gefroren habe in dieser Wohnung. Aber Hannes hat in dieser Nacht, der ja auch schon mal Gast in diesem Podcast tatsächlich war, hat mir noch einmal die letzten 20 Jahre Videospielgeschichte und Absurditäten irgendwie erzählt von diesem großartigen Spiel, was er dir bestimmt auch gezeigt hat, dieses Seaman.
Ah ja, auf jeden Fall,
wo es ein Mikrofon gab. Wo es ein Mikrofon gab und du dann so einen gruseligen Fisch irgendwie mit deiner Sprache trainieren konntest und die Sprecherstimme war Leonard Nimoy, also Spock.
Wow.
Also so ein ganz weirdes Spiel und Hannes, das ist wichtig, das musst du kennen. Und dann oder seine Spiele, wo er so riesige Controller irgendwie hat, so für diesen Controller.
Ja, eine Auto-Inneneinrichtung.
Ist genau, so ein Riesending, so ein Riesenpult, wofür du einen Schreibtisch brauchst. Und dann habe ich ihn so gefragt, wie viele Spiele kannst du denn damit spielen? 1. Und ist das Spiel gut? Geht so.
Er hat es wirklich nicht oft gespielt, da erinnere ich mich.
Ich glaube, er hat es aber auf jeden Fall. Und da kann ich mich auch noch an dich erinnern, wie wir, da bist du so irgendwie so im Flur, im Schatten so vorbeigehuscht. So, und das war, glaube ich, unsere erste Begegnung, die aber keine weiteren Folgen hatte.
Nee, die hatte erstmal keine weiteren Folgen, außer dass du ja in diesem Sommer dann vielleicht, also zum einen in Hannes, aber auch in mein Leben getreten bist, oder vielleicht kannte die auch schon länger.
Nee, also wir kannten uns auch frisch. So.
Okay.
Das war so, wir haben, ich glaube, im Oktober angefangen zu studieren und das war dann der, sozusagen die normale Berliner Kennenlernzeit, also ein halbes Jahr. Man spricht nicht miteinander oder nickt sich nur zu oder gibt sich eine Zigarette in die Hand und man sagt nichts anderes, außer welcher Bezirk. Und Hannes sagt, glaube ich, noch weniger sogar, wenn er Leute kennenlernt. Und dann halt ein halbes Jahr später war das so, ja, ich mag Videospiele. Oh ja, das ist aber interessant. So, und
ja.
Dann war ich bei euch in der Wohnung.
Genau, und ich glaube, das ging dann auch so schnell, dass du irgendwas gefeiert hast am Liebnitzsee, damit beginnt jetzt die zweite Geschichte, wo ich aber mitkommen durfte auch. Du hast irgendwie eingeladen
nicht
zum
da?
Spaß am Wasser. Nee, wir sind später dahin gekommen. Du warst vorher da, weil das...
Ach stimmt, das war ja auch die Vermischung der Freundeskreise, ne? Das war ja das erste Mal, wo man so dachte, man kann die beiden Freundeskreise miteinander vereinen.
Na, ich war, das ist,
wenn da du waren
das,
auf jeden Fall,
hast du dir das so überlegt vorher? Das
ist, nee, ja, habe ich mir nicht überlegt, aber da war dann so, es ist ja immer ein bisschen speziell, so verschiedene Menschengruppen zusammenzuführen, außer im Berliner Nachtclub, der Magnet. Funktioniert das ja nicht. Du konntest ja nur im Magnet, konnten Freundeskreise aufeinandertreffen und sich nicht füreinander interessieren. Wenn man aber bei Tageslicht am Liebnitzsee sich Freundeskreise aufeinander fallen lässt, dann könnte das vielleicht schwierig werden. Ich kann mich erinnern, dass sozusagen Friedrichshain und Prenzlauer Berg da aufeinander getroffen ist. Da meine damalige Freundin ja auch.
Ja, L.
Genau. Laura. Kann man ruhig
sagen.
Das ist kein Geheimnis. Außerdem heißen ja, glaube ich, mehr als eine Person in Deutschland Laura.
Ja. Ja, sie saß nämlich auch neben dir, als ich dich kennengelernt habe, also zum zweiten Mal kennengelernt habe.
Moment, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich habe das Gefühl, wir müssen bestimmte Details dieser Geschichte doch weglassen. Erzähl erstmal weiter und ich mache da können wir ja wieder piepen.
Okay, pass auf. Also, das Schöne an dieser Geschichte ist ja eine Aufzählung.
Ja.
Und ich fange langsam an, das zu erzählen. Du sagtest: Hallo Matti, schön, dass du auch da bist. Es ist wirklich toll hier am Liebnitzsee. Ich kann gleichzeitig rauchen.
Ja, das ist okay.
Chips essen,
ja, ist auch okay.
Mich unterhalten,
ja,
und gleichzeitig pinkeln.
Ja, stimmt. Okay, das kann man erzählen.
Und pinkeln gleichzeitig. Und pinkeln, ja. Ja, genau. Thilo saß nackt im Wasser, hatte Chips und Kippen und Getränke dabei. Und da in dem Moment war ich von dieser Offenheit so angetan, dass es seitdem mich eine große Liebe zu dir hinzieht, glaube ich. Ja.
Und jetzt, lustigerweise, dieser Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, ist auch irre präsent. Also ich kann noch, das war so ganz so lange Sonne. Irgendwann war man immer noch im Wasser, aber man hat schon gefroren und mit den Zähnen geklappert.
Der See ist ja auch so tief, ne? Darum ist der kalt. Der ist klar und wunderschön, aber ist halt auch tief und darum kalt.
Und in meiner Erinnerung stehen wir ja lustigerweise aber irgendwie in der Spree. Also ist natürlich, was der Erlebnis ist, aber in meinem Kopf ist es so, wie hinter mir fahren irgendwie so riesige Dampfer vorbei, als wir uns kennengelernt haben. Und es war doch dann irgendwie, dass wir alle irgendwie auf irgendeinem Ast irgendwann saßen. Und ich stand dann nur noch irgendwie nackt im Wasser mit den Getränken. pinkelte, rauchte, trank und aß Chips und wir unterhielten uns. Und dann sind wir aber irgendwie noch weggegangen, aber das ist dann so
untergegangen. Wir müssen da ja auch mit Auto hingekommen sein, ne?
Keiner von uns konnte Auto fahren.
Doch, ihr konntet. Hannes konnte schon immer Auto fahren. Aber und er hatte schon immer Sportwagen, wo nur zwei Leute sitzen konnten, die gebraucht waren.
Aber stimmt, der hatte ja damals diesen Volvo.
Entschuldigung.
Vielleicht, um kurz nochmal Hannes in dieser Runde zu erklären. Hannes ist der bei uns in der Firma der Filmgeschäftsführer ist, der sich um die Kohle kümmert, was das alles betrifft. Also deswegen gibt es auch diese Connection. Hannes und ich arbeiten immer noch bis heute zusammen. Matti und ich sehen uns viel zu selten. Aber so haben wir uns kennengelernt. Und so hast du ja tatsächlich auch lustigerweise so einen Einblick in, wie wir beide erwachsen geworden sind. Du bist jetzt gerade nach 10 Jahren in meiner Wohnung gewesen und ich habe dich mal so ein bisschen so rumgeführt und habe irgendwie jedes Zimmer gerechtfertigt mit, naja, so wie wenn man erwachsen wird. Hier ist jetzt eine neue Küche. So wie wenn man, also wenn man sich irgendwie auch so schämt. Weil man ja früher im Lidl nackt trinkend, pinkelnd stand und so. Wir werden nie so. Aber am Ende sind wir dann doch alle so geworden, wie wir nicht sein wollten.
Ja, hattest du eine Vorstellung, das ist vielleicht eine Frage, die mich schon länger fragt, hattest du eine Vorstellung davon, wie du werden willst? Also, oder war das einfach nur, man kannte halt das Leben der Erwachsenen, was halt irgendwie Leben der Eltern war und die Leute, die man vielleicht irgendwie gesehen hat, wo man die so weit entfernt waren von der eigenen Realität, die man irgendwie hatte in diesem Leben, wo so die Straße so viel eine Rolle gespielt hat und Clubkultur und Konzerte und sowas, dass man dachte, diese Realität wird sich nicht viel decken mit meiner, wenn ich in das Alter komme. Also hast du dir sowas vorgestellt beim Heranwachsen? Weil ich glaube, ich hatte gar nicht so, ich war immer so damit beschäftigt, klarzukommen in dem ich war und halt da die Schrauben versuchen so zu drehen, dass das irgendwie okay ist, so, ne? Dass ich sowas wie Zukunft so gar nicht im Blick hatte, ne?
Das also, war lustigerweise bei mir gar nicht so. Also es ist bis heute so, dass eigentlich der Zustand, in dem ich mich gegenwärtig immer befinde, ist der Zustand, so wie ich mich dann auch zukünftig sehe. Also der nackte Thilo mit 22 oder 23 dachte, er bleibt halt immer so, wie er jetzt ist. Und der 38-jährige Thilo, also nochmal für die Hörer und Hörerinnen, wir reden hier über einen Zeitraum, der 15, 16, 17 Jahre her ist.
Also es ist mindestens 16 Jahre her. Ja. Ich habe letzte Nacht, als ich schlecht schlafen konnte, versucht nachzurechnen, wann das gewesen sein muss.
Und wenn ich jetzt an der 38-jährige Thilo über seine Zukunft nachdenkt, dann ist die auch so wie jetzt. Also ich habe irgendwie eine Sporthose an und sitze mit dir hier und mache Podcast. Also ich kann mir vorstellen, der 58-jährige Thilo macht das dann auch. Wenn ich dann aber irgendwann mal 58 bin und rücksehe, dann würde ich sagen, ach, zum Glück bin ich nicht so geblieben wie der 38-jährige Thilo, aber der momentane Zustand ist immer, die Zukunft ist so wie die Gegenwart. Mhm. Und so wünsche ich mir, habe es mir immer gewünscht und so war es dann irgendwie auch. Und dann hast du ja dich langsam verändert, Dinge sind passiert, also bei dir, du bist weggezogen aus Berlin, was irgendwie auch einen großen Einschnitt für unsere Freundschaft dargestellt hat, weil wir haben uns früher wirklich oft gesehen. Also so,
das war schon so gelebte Alltäglichkeit eigentlich. Ja. Ne? Also damals war Freundschaft in Berlin, oder zumindest in unseren Kreisen schon was. Also man war fertig mit der Schule, ne? Eventuell haben manche Leute gejobbt, so andere haben Hartz IV bekommen, so. Da war schon, was macht man abends?
Ne? Man hatte auch immer einen, der in der Videothek gearbeitet hat. Das war der mit diesem unfassbar negativen Spitznamen, den ich nicht sagen darf. K hieß der, glaube ich. Und der hat auch in der Videothek gearbeitet, oder?
Kann gut sein, ja. Ich weiß gar nicht, dass der Spitzname so mir ist nie aufgefallen, dass der nicht angebracht. Ich habe den immer gerne benutzt. Bedeutet das was Komisches?
Meinen wir denselben Spitznamen?
Ja, K.
K? Nee, er hat noch so eine Vorwort. Es gab so ein Vording vor K. Ich weiß aber nicht mehr, wie das entstand. Ich kann es nicht sagen. Also es ist eine unglaublich negative Bezeichnung fürs weibliche Genital. Das war das Vorwort für K. Und ich weiß nicht, ich habe vergessen, warum wir das gesagt haben.
Vielleicht hast du es gesagt, weil du damals bei der Wise gearbeitet hast und es Auflage war, diese Worte andauernd zu benutzen.
Das kann auch sein.
So. Und die dadurch überhaupt erst in unseren Freundeskreis getragen hast.
Ihr habt alle ganz
wir sind aus dem Prenzlauer Berg.
Da wird sowas nicht gesagt.
Wir haben sowas nicht gesagt.
Und wie oft ich dann in der Kugler abgehangen habe.
Ja.
Und
stimmt, das war, da war, jeden Tag hat man abgehangen, ja. So, ne?
Und wenn man nicht in der Kugler war, ist man in den Magnet gegangen. Es ist geil, so ein alte Männer reden über früher Podcast.
Und ist das vielleicht ein bisschen langweilig?
Oder? Das weiß ich nicht, das ist mir auch völlig egal eigentlich.
Naja, und also ich muss sagen, du hast das auf jeden Fall mit der Clubkultur ein bisschen öfter betrieben. Wir hatten tatsächlich, also weil ich war eher von denen, die jetzt nicht gejobbt bzw. schlecht gejobbt haben, die auf der Hartz-IV-Seite waren des Lebens. Und ich hatte einfach keine Kohle, um so oft wegzugehen. Wir haben einfach unglaublich viel draußen abgehangen, wenn man das ging.
Also das war damals aber kein Thema, dass man keine, also es war dann so.
Es war auch einfach sehr viel billiger damals noch in Berlin.
Ja, so, also ich meine, Eintritt im Magnet 1 Euro.
Das stimmt, und dann kannte man auch noch die Leute, das heißt Gästeliste und Getränkescheine.
Ja,
so, ne? Also aber ohne das konnte man halt auch nicht gehen teilweise und trotzdem Bier reinschummeln, Anschiss kriegen, rausfliegen. Also hatte ich auch schon so. Ne?
Oder reingehen, das reingeschummelte Bier hinten über den Zaun reichen und dann 8 Stunden auf diesem Hinterhof sitzen.
Und das reingeschummelte Sterni
trinken. Das Bier trinken und dann immer so, ihr müsst jetzt leise sein, müsst die Anwohner und jetzt ist es ein Bioladen.
Ach, der ehemalige
Magnet. Ja, da ist direkt, der Magnet wurde rausgeekelt, dann war es ein Bioladen, dann wurde es irgendwie der Magnet, heißt jetzt irgendwie Muff, Musik und Frieden.
Okay.
Und ist hier in Westberlin an der Kreuzberger Seite. Da,
ich glaube, da war
neben dem Watergate.
War ich noch einmal drin, habe ich gar nicht verstanden mehr.
Gab in meinem anderen Freundeskreis, über den ich ja auch in diesem Podcast schon mal erzählt habe, und seine Nicht-Existenz mehr, gab es immer so einmal im Jahr, hat man nochmal versucht, in diesen neuen alten Magnet zu gehen, um dieses Gefühl wieder zu erzeugen, was man damals als 22-Jähriger in der Greifswalder hatte. Nämlich dieses so, alles geht. Oder man so.
Das ist vielleicht kommen wir ein bisschen weg davon, dass das der Magnet war, zu diesem Lebensgefühl von alles geht, weil das ist was ich an dir, glaube ich, damals immer, was uns auch irgendwie unterschieden hat, auf eine Art. Und gleichzeitig das aber auch extrem spannend fand, dass du dieses alles geht irgendwie gelebt hast. So, ne? Also ich hatte das Gefühl, du hast die Schranken, die ich durch meine Politisierung und durch irgendwelche Sachen und natürlich Schüchternheiten, was auch immer, die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe, dass die bei dir sehr viel geringer waren. So, ne? Und dass vermutlich dieses Gefühl von alles geht. Ich bin auch mit diesem Gefühl immer in den Magnet reingegangen wahrscheinlich und immer ohne das Gefühl wieder hinausgegangen. So, ne? Und bei dir hatte ich aber das Gefühl, du gehst so munter rein, wie du rausgehst. Und
Aber ich glaube, das war das auch, was wir beide einander so mochten. Wir waren und sind ja auch sehr unterschiedlich. Also jetzt, umso älter wir geworden sind, wir haben uns ein bisschen aneinander angeglichen. So, ich glaube, ich bin nicht mehr so laut und ich wollte ja auch wirklich sehr im Mittelpunkt stehen, immer. Sonst würde ich mich nicht vorstellen mit dem Satz, ich kann reden und pinkeln gleichzeitig.
War es berechnend?
Nee, null.
Nee, berechnend ist es nicht. Und warst du dir Raum, von vornherein klarzustellen, diesen Raum bestimme ich mit den Worten?
Nee,
so,
auch
weil
nicht.
Das hattest du nicht. Du hast immer Raum gegeben für die anderen. Oh, klar, standst du im Mittelpunkt, so, ne? Aber es gab immer Raum fürs Echo, für den Austausch.
Ich so, fand, es hat einfach Spaß gemacht. Also insbesondere jetzt der Prenzlauer Bergfreundeskreis, also um dich und Hannes und Ehe und Honk, der, glaube ich, nicht mehr Honk genannt werden möchte. das war immer so, jeder war irgendwie immer mal im Mittelpunkt. Also jeder hatte immer irgendwie eine irre Geschichte zu erzählen oder irgendwie so, selbst Hannes, der irgendwie so auf 18 Wörter pro Jahr ausgesprochen laut kam zu der Zeit, hat dann, wenn er was erzählt hat, waren alle still und haben zugehört. Oder wenn du was erzählt hast oder wenn irgendwie so, dann kam dann so noch so ein äußerer Kreis an Frauen und Männern, das klingt sehr männlich, aber es gab auch Frauen in diesem Freundeskreis, die dazu kamen. Es war irgendwie so eine Gleichberechtigung, weil irgendwie alle was Verrücktes gemacht haben und manchmal trafen sich ja dann auch unsere verrückten Interessen, wie zum Beispiel durch Berlin ziehen nachts, Plakate kleben, Kunst machen, irgendwie. Ja. Und das ging, also was in meinem Freundeskreis immer ein großes Problem war, meine große Klappe und dieses Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, war in diesem Freundeskreis nie ein großes Problem, weil es gar keinen Gerangel um den Mittelpunkt gab, sondern es standen alle immer abwechselnd irgendwie gleichzeitig im Mittelpunkt.
Ja, weißt du, der Kollwitzplatz war groß genug. Da konnten immer viele auf einmal stehen.
Dazu gehöre ich ja leider nicht zur Kollwitzplatz-Crew.
Ich habe gestern drüber nachgedacht, klar gehörte man irgendwie dazu, aber was mich, glaube ich, oder die Kindheit irgendwie oder die Jugend prägt, ist dann doch das Gefühl immer, dass man nie so richtig dazugehört irgendwo. So. Und das habe ich so ein generelles,
das ist vielleicht so ein
Gefühl, was so das Leben betrifft eigentlich. So, ne?
Ich glaube, damit haben wir Berliner, also die gebürtigen Berliner, zu kämpfen, weil wenn du in kleineren Städten oder auf dem Dorf sogar aufwächst, dann hast du halt, das ist ja dann so, dann bist du das Dorf. So, ich komme aus Obererkel-Ückel und die großen Ereignisse meines Lebens sind diese kulturhistorisch verankerten Vergewaltigungsspiele, wo man Frauen aus irgendwelchen Wohnungen entführt und irgendwelche
Birkenzweige. Oh Gott,
so komische Bräuche, die du da hast. Ja. Das haben wir ja alles nicht. Wir haben keine Bräuche in Berlin. Also so,
ja, oder wir haben sie hängen mit aller Kraft abgeschüttelt, weil sie beschissen sind.
Aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also, zumindest in meiner Kindheit und Jugend, so Fasching wurde verachtet. Schon von Kindergarten an. So, dann, das war's. Also so der einzige Brauch, den es deutschlandweit gibt, ist Fasching. Und der spielt in Berlin null eine Rolle. Und irgendwie so Weihnachtsmarkt ist bei uns ja auch eher die traurigere Veranstaltung, aber die bessere. Also ich beziehe immer Alkoholikerrummel, diesen Holzbuden mit Champignonpfanne, erziehe ich das wirklich dem vor. Mhm. Aber es gibt es einfach, also es gibt...
Ich glaube, es gab andere Art von Tradition, was heißt nicht, vielleicht nicht Tradition, aber von Ritualen. So, ne? Also bei mir war es extrem verbreitet, dass man auf Demonstrationen geht. Ne? Also die Politisierung hat einfach extrem früh stattgefunden, vielleicht dadurch, dass Berlin als Schmelzpol der verschiedensten Kulturen, Subkulturen, Ethnien, was auch immer, alle möglichen verschiedenen Leute, die aufeinandertreffen, dass es ein anderes Bewusstsein dafür gibt. Und deshalb gab es andauernd irgendwie Demos am Wochenende, so, ne, wo man sich irgendwie dann...
Stimmt, es gab Demos?
So, ne, oder Aktionen. Ich war als... dass man irgendwie mit der Antifa irgendwie Sachen verteilt hat oder was auch immer geklebt hat oder sowas. So, ne? Irgendwie, es gab schon das Bedürfnis nach Aktion und auch nach kollektiver Aktion, ne? Nur halt nicht nach Fasching. So, ne? Sondern man will halt irgendwie was Anständiges machen. Und wenn nicht was Anständiges, dann will man es anständig kaputt machen, damit es irgendwie Eindruck macht oder so. Ne?
Stimmt, das war ja dann diese Zeit des Graffitis. Da bin ich ja rausgeplumpst, war lange nicht mehr, hab lange nicht gemalt. Und wenn ich gemalt habe, war es ja auch immer unfassbar hässlich. Deswegen war ich auch sehr froh, dass ich dich getroffen habe, als ich gemerkt habe.
Hässlich ist toll.
So, ich glaube am
Woanders.
Woanders? Irgendein. Oder warte, wir können ja Samira wieder bitten zu piepen. Also, ich kann dann sage ich jetzt mal die Orte. Also,
Achtung, ich muss mal kurz husten. Okay.
Konnte man irgendwie an diesen Lüftungsrohren so hochklettern. Und da weiß ich auch, dass ich eine Magenverstimmung hatte, als ich nachts malen war und unfassbare Bauchschmerzen und die Geschichte auch eigentlich ein anderes Ende hat, auf das ich jetzt hier nicht eingehen möchte. Aber habe dann eben mit unfassbaren Magenkrämpfen ein blau-gelbes... Bild dorthin gemalt, was wirklich hässlich war und ich glaube, es ist immer noch dran. Ich glaube, das ist wirklich immer noch zu sehen, was ja eigentlich, das ist ja eigentlich die Auszeichnung. Du musst es ja irgendwo hinmachen.
Es ist wirklich, ich bin gerade, als ich unterwegs war heute, mit der S-Bahn gefahren und habe Sachen gesehen, wo der Name von Partnerinnen aus damaliger Zeit immer noch in glänzendem Chrom stehen, die wirklich länger her sind, als ich dich kenne. So.
Also nochmal kurz Information für Samira, die ja in der Redaktion bei ProSieben ist. Bitte kannst du die Orte, die ich gerade gesagt habe, wo sich dieses Graffiti befindet, piepen. Dankeschön.
Und vielleicht hat sowieso jemand anders gemacht.
Also genau, ich
weiß es ja auch nicht.
Nee, jedenfalls, als ich dich dann kennengelernt habe, war das so, dass du dann anfingst, schon so über das Graffiti hinaus so diesen Stadtraum als Kunstraum auch zu verstehen und so Plakate machen. Du hast auf Möbel raufgeschrieben, was für ein Möbel dieser Möbel ist und nanntest dich dann, darf ich das sagen?
Ja, ist glaube ich schon
verjährt.
Ja.
Ich glaube, es ist keine gute Idee, Cola zu trinken während eines Podcasts, weil ich die ganze Zeit versuche, so Bäuerchen wegzuhalten. Also Möbelcrew war das damals und ich kann mich noch erinnern, ich bin mal von einer Pressereise aus England wiedergekommen mit einem Flugzeug und habe ganz stolz in dieses Flugzeug meinen Möbelcrew-Tag, nämlich einen Nierentisch, reingetaggt. Und das war so, ich weiß nicht, wie stolz ich darauf war, dass ich Teil dieser Möbelcrew sein durfte.
Es war wirklich, ich habe mich auch genau an dieses Foto erinnert, was du mir geschickt hast und dachte, geil, jetzt sind wir
im Flugzeug
sogar über den Wolken vertreten. Man muss dazu sagen, die Crew war klein, nicht sehr aktiv und auf keinen Fall Fame. Aber es war so, das waren die Anfänge von Urban Intervention, was später so Street Art und so genannt wurde und sowas, wo es schon extrem Spaß gemacht hat, irgendwie dabei zu sein, wo es noch auf keinen Fall schicke kleine Heftchen davon gab und sowas.
Wir hätten Banksy sein können. Wir hätten jetzt einfach Millionär sein können und allen Leuten immer so,
naja, das habe ich ironisch gemeint. Ich bin froh, dass es nicht so ist.
Eine der schönsten Aktionen, an die ich mich erinnern kann, zwei, das macht gerade Spaß, das zu erzählen. Wir haben einmal, hast du einen Stuhl auf eine Straßenbahnhaltestelle gestellt.
U-Bahn.
U-Bahn, genau.
Wo die über der Erde fährt, das war ein Gekletter, ja.
Oh, aber der war ja auch lange da,
der
oder?
Der stand eine Weile her.
Das und einmal sind wir in Beelitz gewesen und haben Beelitz irgendwie, das sind so Heilstätten, die sind mittlerweile sehr bekannt. Es war damals noch wirklich so ein verfallenes, altes Krankenhaus, was total gruselig war.
Bevor es Geocaching gab und so.
Bevor es Geocaching gab, genau. Das war dann so, man kletterte über einen Zaun. Es gab auch keinen Sicherheitsdienst.
Nee.
Und wir haben dann so eine, das war über so ein Wochenende, so ganz viele Berliner Künstler und Street-Artist-Leute haben dann so
haben Interventionen vorgenommen in dem Gebäude. Und um die dann zu zeigen, haben wir offiziell uns als Architekturstudenten angemeldet bei der Verwaltung des Geländes und durften dann offiziell mit einer Gruppe dann da durchgehen, sozusagen.
Ja. Und das hießen das nochmal, Will...
Beelitz Heilstätten.
Nee, ich habe vor kurzem das Foto so gesehen. Da stand da so ein Schild, das wurde halt irgendjemand aufgestellt, Iris, keine Ahnung. Und da stand da so ein Namen, irgendwie so Will, irgendwas, so Art Will. Das war so
die Illegale.
Genau.
So wie die Biennale, nur die Illegale.
Illegale, genau. Und da habe ich ja dann damals und mit sehr viel Aufwand sehr viele Papiermäuse gefaltet und eine Papierkatze und habe doch dann diese ganzen Sachen dort so hingeklebt und hingestellt.
Wahnsinn. Das war aber die Zeit, also bei mir auf jeden Fall vor Handy. Das heißt, wenn ich von diesen Erinnerungen Fotos habe, dann sind die alle analog in irgendwelchen Kisten
noch. Ich habe vor kurzem gesehen, ich habe sehr viele Fotos von diesem Tag.
Ah, okay.
Die kann ich dir gerne zukommen lassen. Unter anderem auch diese Katzenbilder und was du gemacht hast. Dann der, ich weiß gar nicht, wer das war, dieser Künstler, der... Der irgendwie so 10 Kilo Hack in so eine Badewanne gelegt hat und zeigen wollte, was passiert, wenn die Fliegen kommen. Und das war dann einfach nur eklig.
Das hat super funktioniert. Das war nicht betretbar vor Gestank.
Ja, und dann war ja auch wirklich viele Fliegen in diesem Zimmer.
Und Maden.
Und sind Fliegen eigentlich die Maden? Sind Maden die Mutti der Fliege?
Das weiß ich nicht. Du bist doch der Insektologe.
Wie heißt denn das? Eigentlich nicht, aber ich meine, wenn du als Kind aus deiner Mutter heraus und deinem Vater natürlich entstehst, entsteht ja die Fliege aus der Made. Nee, es macht keinen Sinn, das ist Quatsch. Egal.
Na, so. Es gibt ja schon viele. Nee, okay, ich bin auch zu.
Nee, ist Quatsch.
Es geht nicht.
Also, wir haben diesen Quatsch früher gemacht und zwar mit großer Freude und auch sehr großer Ernsthaftigkeit. Wir haben ja auch irgendwann mal, als wir dann so dieses Geheimniskrämer-Ding, da war das ja dann auch so, dass wir einmal unsere Passfotos ganz groß gemacht haben und dann Warschauer Straße geklebt haben.
Ja, am S-Bahnhof verklebt.
Ja. Das war auch die Zeit, wo ich so dachte, man kann irgendwie Frauen zurückgewinnen, bei denen man großen Liebeskummer hat, wenn man so große Bilder Warschauer Straße klebt. Und wir waren ja dann
hat
auch.
Hat das geklappt?
Nee, hat nicht geklappt, bin ich dann mit der Frau zusammengekommen. Aber ihr Bild war ganz lange leider an der Wall of Piss, wie sie heute genannt wird. Warschauer Brücke hing ganz groß, so ein Riesenporträt von L. mit einem Seestern auf dem Kopf. Das hab ich mit Hannes, glaube ich, gemacht.
Das kann sein. Ich weiß nicht, ob ich da dabei war.
Das war auch eine Fisselarbeit. Das hat die ja dann auf A4 ausgedruckt. Im Copyshop und dann hat man irgendwie zu Hause dann so Bahnen geklebt und dann ist man losgelaufen und hat es angeklebt. Und früher konnte man das noch am helllichten Tag machen. Da kam die Polizei, ich kann mich noch genau erinnern, und hat, was macht ihr denn da? Na, wir kleben hier Kunst hin. Oh ja, okay, können weitermachen. Ich meine, heute wirst du wahrscheinlich sofort umgetaggt. So getaggt. Ich kann mich, die letzte Sachbeschädigung in Berlin habe ich mit einem Kreidestift gemacht. Mit so einem Kreide-Edding.
Ja.
Wurde erwischt. Hab's mit dem Arm weggewischt und hab gesagt, ich sehe hier nichts. Und hat der Polizist gesagt, ich auch nicht. Aber lassen Sie mal. Und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich entschieden, okay, ach, irgendwie bin ich dann doch zu alt für so Sachbeschädigung. Irgendwie das, ich weiß, dass das Leute nervt. Ich weiß, dass das scheiße ist irgendwie. Nicht, dass ich das bereuen würde, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich meine, ich war in meiner Schule, galt ich irgendwie als der Kratzsteinkönig. Weil im Baumarkt immer diese zweifarbigen Kratzsteine für die U-Bahn-Scheiben. Darf man das alles erzählen? Ich bin mir da so ganz
vielleicht machen wir kurz die Kurve, aber kurz noch, um einen kleinen Bogen zum Magnet zu ziehen. Kurz bevor der geschlossen hat, waren wir dort noch auf einer großen Party. Du warst nicht dabei an dem Abend. Wir kommen raus, bestimmt 10 Leute, inklusive der DJs. Und es ist schon hell, Samstagmorgen oder Freitagmorgen. Ich glaube, es war Freitagmorgen. Ich tag draußen den Magnet voll. Es kommen die Cops, stehen direkt hinter mir und sagen, na, drehen Sie sich mal um. Und ich drehe mich um, gucke meine 10 Freunde an und lache nur und sage, seid ihr bescheuert? Keiner guckt, wirklich keiner guckt, ihr Schweine. Ja, und das war auch, dann dachte ich, okay, in 13 Jahren schmieren, einmal erwischt ist schon okay.
Mit Strafe oder ohne?
Mit Strafe.
Für was musstest du zahlen?
Ein paar Hunderter.
Okay. Ja. Ich wurde dreimal erwischt, dreimal ohne Strafe.
Oh, gut.
Also so, und so, allerdings die Freunde, die das auch richtig intensiv betrieben haben, die auch bekannt wurden, also ich glaube HB war damals ein großer Name, die haben dann auch richtig so Strafen und Polizei kommt nach Hause und sucht das Blackbook. Wo ist dein Blackbook? und dann war dann immer so die Tricks irgendwie bei den Eltern unterm Bett und bloß wenn du rausgehst abends nicht in deinem Zimmer, weil sie dürfen nur in dein Zimmer und man hat damals auch so unfassbar viel gekifft bei diesen Sachen. Ich glaube, man würde,
ich hab das nicht, du warst ziemlich schnell durch mit Kiffen.
Du warst ja auch straight edge damals, ne?
Nee, damals nicht. Ich bin jetzt edge. Aber ich hab die Drogenphase war schnell vorbei. Das war gut in Berlin. Es ging schnell. Und dann habe ich lange Bier getrunken.
So, stimmt.
Ne? Ja. Aber jetzt bin ich schon viele Jahre, trinke ich nicht mehr und rauche auch schon lange nicht mehr. Und,
ja, ich hänge immer noch an einer E-Zigarette, die ich im Übrigen ganz so vermisse. Ich habe ja extra für den Podcast, habe ich ja so eine stille E-Zigarette, die keine Geräusche macht.
Manchmal machen die so Knistergeräusche.
Genau, und ich habe die dann ausgetauscht, weil es Beschwerden gab bei Instagram, dass man dieses Knistern würde die Leute aus der Gesprächssituation rausreißen.
Du sag mal, das habe ich mich gefragt, die Kommentare auf Instagram. Wie wichtig ist das? Warum schreiben, also ich benutze Instagram ein bisschen für einen Zweig meiner Arbeit, für die Tätowierung so, ne? Aber ich verstehe das nicht, dass da so ein unglaublicher Aufriss gemacht wird bei Leuten, die viele Follower haben und sowas, ne? Also vielleicht sagt man dann, es ist viel Verantwortung oder sowas, ne? Aber dass da so ein unglaublich großer Augenmerk drauf gelegt wird, was sozusagen die, also man darf doch polarisieren, man muss doch nicht was bedienen, oder muss man doch? Also so als Frage,
ich
glaub, an dich, so als
also
aktiver
Podcastmacher. So. Ich würde mich nicht als Influencer im klassischen Sinne bezeichnen, also ich habe jetzt knapp 19.000 Follower, das ist schon was, also von der Menge der Leute, wenn ich überlege, dass das Heft, bei dem ich mein Volontariat gemacht habe, manchmal 12.000 Hefte verkauft hat.
Okay.
Und du erreichst eine kritische Menge an Leuten, die du irgendwie mit Informationen versorgen kannst. Und ich glaube, der Hehl wird daraus gemacht, weil du damit Geld verdienen kannst. Ich nicht, weil ich das noch nie gefragt wurde, ob ich irgendwie, obwohl es stimmt nicht. Einmal habe ich Geld dafür bekommen, dass ich aufs Reeperbahn-Festival gehe. Und dann habe ich auch so
und dann darüber was
und einfach, ich sollte 3 Posts machen und dann Anzeige dazu schreiben. Habe ich dann auch gemacht, weil ich das irgendwie, ich wollte so schon immer mal aufs Reeperbahn-Festival.
Ja, okay.
Hatte auch so eine romantische Vorstellung von meinem besten Freund Adel, dass ich mich dort wieder mit ihm vertrage, weil er
doch. Ihr seid zusammen hin?
Da waren wir schon verstritten, der sprach nicht mit mir, das kann man ruhig sagen, es hören ja einige Leute diesen Podcast, Adri hört ihn auf jeden Fall nicht. Und ich hatte so gehofft, dass wir da wieder so, dass wir so eine Aussprache machen können, weil er da eben auftrat. Und ich wäre ja sonst nie aufs, also mein Interesse an Musik ist zwar groß, aber das Reeperbahn-Festival ist okay, aber ich würde halt nicht hinfahren, weil das ist dann so ein bisschen wie Graffiti, dafür bin ich schon ein bisschen zu alt. Festivals bin ich schon ein bisschen zu alt für. Und in dem Moment, wo du aber richtig viel Geld damit verdienst, machst du eben so einen Hehl um deinen Account. Also du passt halt auf, dass du Leute nicht verschreckst, weil das ist bares Geld, was du damit verlierst. Und es gibt ja oft so, wenn dann diese Debatte politisch äußern. So. Mhm. Wenn es einen Grund für mich gibt, mich politisch zu äußern auf Instagram, würde ich das ohne Scham machen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele meiner Follower, sind wir so politisch auf einer Augenhöhe, weil das merke ich daran, dass ich selten angefeindet werde, wenn ich mich zum Beispiel bei Uncovered politisch äußere oder eine Haltung äußere, dann gibt es keinen Shitstorm irgendwie bei Instagram, den gibt es eher bei Twitter. Aber Twitter interessiert mich überhaupt nicht.
Was, aber da setzt du auch
Da ist nur so ein Account, der verknüpft ist mit Instagram. Wenn ich was poste, kommt es auch bei Twitter. Ganz selten poste ich mal was bei Twitter, wenn irgendwie so eine aktive Diskussion, dann klinke ich mich ein, aber sonst ist Twitter eher so für mich Hohenschönhausen im Internet. So existiert, fährt man aber nicht hin. So.
Oder nur einmal, kriegt aufs Maul und dann nie wieder. Das war meine eine Erfahrung mit Hohenschönhausen.
Stimmt. Eigentlich ist Twitter Hohenschönhausen. Du guckst rein, kriegst einen aufs Maul, gehst wieder weg. Ich gehe nicht mehr hin, reicht. Und ich selbst, also so, ich glaube, ich könnte mir viel mehr Mühe geben. Ich könnte auch viel mehr, also, aber es interessiert mich einfach nicht. Also ich mache es gerne und es ist ja alles, also das gesamte soziale Netzwerk, was da ist, also Facebook und Instagram sind die beiden Sachen, also Facebook fast gar nicht mehr. Das ist halt entstanden, als es noch keine Aufmerksamkeit zu meiner Person gab. Also ich habe halt bei Instagram, wenn man mal so ganz an den Anfang scrollt, sind das irgendwie da sind so Fotos, irgendwie so, guck mal, ich habe eine Leggings an und man kann mein Ei sehen. Also das ist so, weißt du, so wirklich bescheuerte Fotos. Oder ich rauche heute so ein Foto von mir, irgendwie man sieht meine Hand mit einer Zigarette, und rauchen vor meinem Team ist super cool. Also weißt du, für meine 8 Follower.
Sag mal, konnte man damals noch im Intimes rauchen eigentlich?
Ja.
Stimmt, wir haben drinnen geraucht.
Klar, wir haben immer drin geraucht. Das war, glaube ich, Intimes war das letzte Restaurant-Café, wo das Rauchen abgeschafft wurde.
Die haben ja alle selber geraucht.
Wir haben alle, ja. Also so, sie rauchen ja bis heute alle noch selber. Und das Lustige ist, dass ich ja E-Zigarette im Intimes rauchen darf. Und ich bin dafür wahnsinnig dankbar, dass ich schreiben und gleichzeitig rauchen kann. Intimes für die Hörer und Hörerinnen ist ein Ort in Berlin, in dem
ein
ich sehr...
Ein Traditionscafé in Friedrichshain.
Und auch für den ganzen Freundeskreis. Also zum Beispiel Jette,
ja, eine Freundin. Wir sind alle dort zur Schule gegangen.
Genau.
Das war unser Freistundencafé. Die haben uns gehasst. Wir haben immer nur Tee bestellt, Schnaps reingekippt, den wir mitgebracht haben.
Das klingt ganz schlimm jetzt, wenn so Eltern hören, oh, mein Kind zieht nach Berlin.
Aber aus uns allen ist was geworden.
Tatsächlich war das auch mein Freistundencafé, obwohl ich eine 2 Stationen weiter in die Schule gegangen bin. Aber das war dann immer so, weil es 2 Stationen waren, wurde aus diesen Freistunden oft Schwänzen. Das waren also 2 Freistunden, die erst irgendwie 10 Uhr, 11 Uhr frei. Und dann, boah, jetzt ist der Tag auch eigentlich schon vorbei, kann ich auch hier bleiben. Und dann hing man da ab. Und das jetzt seit über 20 Jahren. Also es ist so lustig. Das sind dann wahrscheinlich unsere Traditionen.
Total. Und ach, das ist auch etwas, was uns verbunden hat. Wir können extrem gut, finde ich, lange an dem Thema reden. Wir können aber auch extrem gut zusammen schweigen, ohne dass es unangenehm wird.
Ja.
Und wir haben oft im Intimes gesessen oder in anderen Cafés dann später, als ihr umgezogen wart, und haben einfach beide gearbeitet.
Ja,
so, ne? Zwischendurch hat man was gesagt, aber es war irgendwie klar so, man hat den Raum und trotzdem teilt man was. So, und das ist was mit nicht vielen Leuten funktioniert.
Es geht mit extrem wenigen und es fällt mir halt auch auf, wenn man so, es gibt, Scham ist das falsche Gefühl, aber man fühlt sich oft, wenn man Menschen kennenlernt, für die Unterhaltung des anderen verantwortlich. Also, dass der sich nicht langweilt mit einem. Und bei uns beiden war das so, haben wir das begrüßt, wenn wir uns aneinander gelangweilt haben, weil es dann echt ruhig wurde und entspannt war. Und das geht auch immer weniger, weil die Leute werden immer weniger, mit denen man Zeit verbringt. Und im Übrigen eine der großen Leistungen des Uncovered-Drehs ist, dass das mit dem Kamerateam funktioniert. Also mit jedem, wenn du unterwegs bist, da können vier Leute in einem Raum sitzen, zwei spielen miteinander irgendwie Nintendo Switch. Ich werde nicht bezahlt von denen, dass ich das deutlich gesagt habe. und zwei lesen, einer liest, der andere trinkt Bier und guckt aus dem Fenster. Also diese Drehs fühlen sich wirklich oft an wie so Freundschaften. Das klappt auch nur auf dem Dreh. Man denkt immer, man kann das dann in Berlin fortsetzen, geht aber nicht. Mhm. Also da ist sozusagen der Alltag auf dem Dreh macht möglich, dass man Freunde ist. Und für uns ist dann in Berlin sein eher das Ungewöhnliche. Und da, wir sehen uns nie. Also wir haben uns, glaube ich, noch nie irgendwie zum Bier trinken oder was ich nicht mache, aber so irgendwie abends, wir sind mal lustig miteinander. Gibt's nicht. So, aber wie sind wir darauf gekommen?
Aber vielleicht gehen wir da weiter. Hast du Zeit für sowas? Ne? Weil ich kam hier rein und du meintest, es ist so anstrengend. Nur Arbeit, ich bin nur am Arbeiten, es ist so anstrengend. So, ne? Und jetzt gerade kurz Instagram angeschnitten, ich muss echt wenig, wie heißt das, Direct Messages beantworten. Ja. Aber es dauert einfach total lange, immer zu tippen, was auch immer so. Ne? Und wenn du das auch noch machen würdest, ist das ja, da ist ja gar keine Zeit, um nicht zu arbeiten.
Also das liegt auch, also das ist die große Gefahr, dass wenn man wirklich das macht, wie bei dir, in deinem Fall als Künstler oder bei mir als Journalist, wenn wir das machen, was wir eigentlich immer werden wollten und machen, haben wir natürlich irgendwie auch Zweifel an dem, was wir tun oder finden es auch mal scheiße, was wir tun, aber es fühlt sich in den seltensten Fällen wie Arbeit an. Es ist nur, bei mir ist es jetzt der Punkt angekommen, wo so viele verschiedene Dinge passieren, über die ich nicht reden kann, weil sie 2020 passieren, dass sie meinen Kopf so sehr durcheinander bringen, dass ich mich nicht mehr auf das konzentrieren kann, was mir wirklich Spaß macht. Schreiben, unterwegs sein. Mhm. Weil jetzt muss so viel organisiert und strukturiert und festgelegt werden und unsere Firma, es sind halt nicht mehr irgendwie drei Leute und zwei, die noch mithelfen, sondern die Firma wird auch größer und die Verantwortung wird größer, die Verantwortung gegenüber den einzelnen Leuten. Außerdem haben wir es, glaube ich, geschafft, die einzige Firma in Berlin zu sein, in der nur kauzige Menschen arbeiten. Also jeder einzelne Mitarbeiter ist kauzig.
Aber die angenehme Art von kauzig, die andere Kauze neben sich duldet?
Genau, genau diese Art von kauzig. Aber es sind halt Und jeder ist irgendwie so, also wir schenken uns alle eben genauso gleich Aufmerksamkeit und das zehrt an uns allen gleichzeitig und wir wissen nicht, also ich habe heute im Büro saß ich und meinte zu einem Kollegen, wie machen eigentlich diese CEOs das? Also wie können die eine Firma leiten und gleichzeitig Teil der Firma sein? Es ist wie so eine Entscheidung, die man treffen muss, auf die ich überhaupt keine Lust habe, weil ich nicht diese Firma, also ich will sie natürlich leiten, weil wir zusammen, also es ist nicht keine Einzelentscheidung, sie ermöglicht uns die Umsetzung der Träume, die wir haben. Aber ich will viel lieber die Träume umsetzen, als die Träume zu planen. Mhm. So, und das macht so, beziehungsweise darüber nachzudenken, weil ich kann sie ja gar nicht planen. Also dafür gibt es ja auch Leute, die das dann professionell auf den Weg bringen, dass das alles funktioniert. Aber trotzdem ist es so wie so ein Gewicht auf dem Kopf. Und ich kann es, um ehrlich sein, darf ich nicht sagen, ich kann es kaum erwarten, dass ich jenes oder solches piep. Also und als ich dann eben, als du in die Wohnung kamst und ich dann meinte so, ackern, muss ja, ich war so erschöpft, als ich dann hier ankam und hab irgendwie das Gefühl, ich habe halt irgendwie nichts geschafft. Also so, weil früher war das auch so, du hast einen Artikel geschrieben, der war dann fertig, dann hast du ihn geschafft, Haken hinter. Und heute ist es so, du machst dir Gedanken über Dinge, die 8 Monate später vielleicht vorbei sind. Und damit hast du nie dieses abgeschlossene Gefühl von irgendeiner Sache. Und
also es ist viel näher am, also es ist nicht näher am Leben, aber es ist näher am Prozess der Welt vermutlich, ne? An einer Bewegung, die einfach allgegenwärtig ist. Und es ist aber, finde ich, auch echt kritisch nah an einer Selbstoptimierung, die dich selber auffrisst. So, ne? Also die einfach, dass du dich wirklich zu Tode optimierst, so an dem, wie du die ganze Zeit aktiv sein musst. Ne? Und halt die Ruhephasen gar nicht mehr da sein können, weil es keine Zwischenpausen mehr geben kann, wie fertiger Artikel. So, ne?
Also zum Beispiel, wir waren jetzt gestern und vorgestern unterwegs für etwas, über das ich nicht reden darf und haben etwas getan, worüber ich nicht reden darf.
Graffiti.
Und dann ist etwas ausgefallen, worüber ich nicht reden darf und wir konnten früher nach Berlin zurück. Und ich hatte dann irgendwie plötzlich einen Sonntag frei. Und ich habe mich aber, ich war so übellaunig an dem Sonntag, weil ich konnte nichts mit mir anfangen. So, ich saß so rum, hatte das Gefühl, ich dürfte jetzt eigentlich gar nicht rumsitzen, ich müsste eigentlich was machen, hatte auch eigentlich was zu tun, habe dann aber gesagt, nö, ich will auch einen Sonntag haben, und das war wie so eine Spirale, du hast dich dann so reinspiralt in so ein schlechtes Gewissen. Das müsste bei dir ähnlich sein.
Ich kenne das total, und ich sehe es wirklich, einerseits bin ich, also bei mir ist das so, ich hatte in meinem Atelier eine kleine Ausstellung, und als ich den Raum fertig hatte und hatte aber noch 5 Stunden Zeit am Tag, saß ich da, hatte mein ganzes Arbeitsmaterial war weg und ich konnte nichts machen. Ich habe zwar Musik gehört, die ich mochte, aber es war so leer, dass ich nicht jetzt in dem Fluss, den ich normalerweise habe mit der Arbeit, weiterarbeiten konnte, dass ich wirklich schlechte Laune bekommen habe und den Ort wechseln musste, um irgendwie auf die Situation klarzukommen, dass nicht 5 Baustellen gleichzeitig da liegen, wo ich die Stück für Stück permanent abarbeite. So, ne? Und gleichzeitig bin ich, oder du wahrscheinlich auch, so unglaublich dankbar dafür, das arbeiten zu dürfen, was ich einfach machen möchte. Ne? Ja. Und überhaupt, also auch dankbar, das rausgefunden zu haben für mich selber. Ne? Weil so oft fängt man Sachen an, wahrscheinlich, weiß gar nicht, ja, ich probiere es mal so. Ne? Und viele Leute probieren Sachen und lassen es weg. Und man selber hatte irgendwie das Glück, irgendwas in sich an der richtigen Stelle zugehört zu haben, um dort halt trotz enormer, oft finanzieller Schwierigkeiten nicht Jahre, sondern Jahrzehnte dran zu bleiben. So, ja. Ne? Es ist immer noch nicht so, dass das finanziell bei mir laufen würde. Ne? Aber ich weiß, wenn ich nicht ins Atelier gehen würde, wäre ich morgen tot. So, ne? Und es ist lebensnotwendig, diese Arbeit zu tun. Und gleichzeitig muss man echt eine Sensibilisierung irgendwie für sich selber irgendwie auch anlegen, die man ja versucht mit der Arbeit. Du versuchst irgendwie Leute aufmerksam zu machen für Dinge, für Orte an der Welt, die sie nicht sehen können. So, ne? Für Dinge im Menschen, die sie nicht sehen können. Ne? Und das probiere ich auf einer visuellen und auf akustischen Ebene, versuche ich das auch mit meiner Arbeit. Ne? Aber dass man das so oft für sich, auf sich selbst das Prinzip eigentlich nicht anwendet, weil man denkt, man muss dranbleiben. So, man muss, also es ist ja, es scheint ein Imperativ zu sein, so, ne? Den man gar nicht mehr in Frage stellt, weil man darf das machen, und das heißt aber, man muss es auch richtig machen, man muss es gut machen, und deswegen gönnt man sich keine Pausen. So, ne? Und ich glaube, das ist extrem kritisch. So.
Ich war mal für eine Heftentwicklung eingeladen in Hamburg, und dort gab es einen Kollegen, Tobias Morstedt, der hat früher für die Neon auch geschrieben, und wir spazierten in der Mittagspause miteinander. Und das war so, da war ich so Mitte 30, und er war so, er ist ein bisschen älter, glaube ich, als ich, also 2 Jahre älter. Und wir unterhielten uns über dieses, wie man sich motiviert hält, dankbar zu sein für das, was man tut. Und dann hat er einen unfassbar brutalen Satz zu mir gesagt, der mir seitdem im Kopf rumschwirrt. Und wir haben auch seitdem nie wieder miteinander geredet. Ich habe ihn auch, also er, wir arbeiten noch und macht alles. Wir hatten nur keine Möglichkeit, aufeinander zu treffen. Und ich konnte ihm noch nicht sagen, dass der Satz, den er gesagt hat, mich, glaube ich, der demotivierendste Satz war, den je überhaupt ein Mensch zu mir gesagt hat. Und er meinte so, für ihn im Journalismus war das Schwierige, die schwierigste Feststellung für ihn war, und warum er auch so ein bisschen den Bock verloren hat, war, dass er festgestellt hat, dass Mittelmaß reicht. Und das fand ich so brutal. Ja. Und darüber denke ich auch so krass nach, weil wenn du dir mal die Kulturproduktion und also journalistische Güter, geschrieben, Musik, Kunst, es muss Mittelmaß geben, damit das funktioniert, das System. Stell dir vor, alles wäre 100%. Alles wäre immer das beste Produkt, was du je hättest abgeben können. Das würde auch nicht aufgeben. Aber es würde nicht aufgehen.
Ich glaube, weil es verschiedene Kriterienkataloge gibt.
Ja.
Und da aber halt im Hauptbereich, so im sichtbaren Bereich, sind die Werte so gestellt, dass Qualität auf jeden Fall da im Mittelmaß steht und halt andere Verkaufbarkeit und Optik und sowas viel mehr höher im Kurs sind. So.
Also es gibt so dieses, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, In 80 Frauen, und wenn ich das heute lese, ist es ganz furchtbar. Ich kann es nicht mehr lesen, ich kann es nicht vorlesen, wenn ich das lese, läuft es mir kalt den Rücken runter.
Weil das ist aber, glaube ich, ganz normal mit Sachen, die man halt früher gemacht hat.
Und dann hab ich so Autoren aus der Zeit, die zum Beispiel ihre Bücher nicht veröffentlicht haben. Und ich würde sagen, Alter, das ist immer noch gültig, was die geschrieben haben, was die damals geschrieben haben und ich gelesen habe. Und sie haben keinen Verlag gefunden. Und ich würde halt dann einfach sagen, dieses Buch ist der knallharte Beweis, dass das Mittelmaß gereicht hat, um ein Buch zu veröffentlichen. Und dann hattest du Autoren, die so viel besser schreiben konnten als ich, aber die haben es eben nicht geschafft. Die sind dann irgendwie, okay, ich gebe auf, ich höre auf zu schreiben. Ich mache jetzt doch eine Ausbildung zum Lehrer, also ein Studium zum Lehrer, und werde dann Deutschlehrer. Und das ist so.
Ja, aber ich meine, hättest du denn aufgehört, wäre jetzt dieser Roman nicht veröffentlicht worden. Ich glaube, du hattest nicht nur diesen Roman, sondern du hattest trotzdem auch noch andere Sachen, an denen du gearbeitet hast. Und der du in der Kunst ist das ganz genauso. Es gibt so viele hunderttausende Künstler, die niemals irgendwie an die Sichtbarkeit bekommen, die sie verdient haben. Einfach nur, weil die Leute, die die Entscheidung treffen, die Arbeit nicht sehen. So, weil sie einfach runterfallen. So, ne? Und das ist ungerecht auf jeden Fall. Und da muss aber, ich meine, da muss die Stadt, da muss das Land, was auch immer, muss einfach viel mehr in die Förderung stecken von sowas. So, ne? Und viel mehr Sachen möglich machen. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist aber, weißt du, wenn du hattest das Glück, ne? Du konntest die Sache veröffentlichen und hast halt jetzt trotzdem ein Kreuz dran zu tragen. So, ne? Aber du hättest dennoch weitergemacht. Und ich glaube, das ist was, diesen Biss, den man braucht, dieses Feuer, was du in dir brauchst, um diese Arbeit zu machen, die ist unabhängig von Erfolg.
Wie war das denn bei dir, dass du nie aufgegeben hast? Weil das Feedback zum Beispiel beim Schreiben ist ja viel größer und viel schneller zu bekommen und die Bestätigung ist ja viel schneller zu bekommen als in der bildenden Kunst.
Würde ich sagen, ist es nicht unbedingt. Also für mich auf jeden Fall, weil ich eine sehr viel geringere Sichtbarkeit habe, so natürlich. Ne? Aber natürlich gibt es Feedback, aber es ist sehr viel schwieriger, weil um Originale zu sehen, muss man am Ort sein, wo das Original ist. Wenn es um Texte geht, dann kann man die an verschiedenen Stellen gleichzeitig lesen.
Also ich meine, die ersten Texte, die ich damals geschrieben habe, für eine größere Öffentlichkeit, noch vor Volontariat und nach Schülerzeitung, war auf MySpace mein Liebeskummer aufzuschreiben. Und plötzlich hatte ich dann bei MySpace irgendwie so 3000 Views und es war so wie 1 Million heute. Also so also 3000 Views lesen, wie ich irgendwie über dich, ich habe über unsere Freundschaft geschrieben bei MySpace.
Wirklich?
Das weißt du doch, diese Liebeserklärung, die ich an dich geschrieben habe. Weißt du das noch?
Nein, weiß ich nicht mehr.
Leider gibt es diese Texte nicht mehr. Ich weiß aber, dass zum Beispiel eine von uns gemeinsame Freundin, Claudi, C.
Ja.
Die hat es halt gelesen und erkannt, das geht doch da um Matti. Und da habe ich irgendwie aufgeschrieben, wie wir beide uns unterhalten, irgendwie was leben und was ist also kitschig und naja. Und aber und dieses Feedback, dass 3000 Leute das gesehen haben, dass ich dann irgendwann im Magnet auch erkannt wurde wegen dieses, bist du nicht der von MySpace mit dem Liebeskummer?
Von wem wurdest du denn angesprochen, der so geredet hat, der gerne Liebeskummer-Texte auf MySpace liest? War das der Türsteher?
Das war tatsächlich, glaube ich, die Türsteherin, die wir ja beide auch kennen.
R.
R, genau.
Ach, super.
Ja. Und
sehr nett, Frau.
Sehr nett, ja. Da war, also dieses Feedback hat dazu geführt, okay, offensichtlich kann ich mit dem, was ich mache, ohne dass ich es bewusst ausgetan habe, Leute erreichen und sie auch emotional beeinflussen. Und es gab mir dann so ein Selbstbewusstsein. Und jetzt stelle ich mir das bei dir vor. Du malst halt, ich nehme ganz dieses Bild hier hinter dir, das ist ein großes schwarzes Bild mit so einem Schlaufenmonster drauf.
Grüne Schlaufenstrukturen.
Genau, ja. Lustigerweise habe ich das bei dem Fuck-Podcast kurz auch erwähnt, das Bild.
Ich meine, es hängt in deinem Wohnzimmer.
Ja. So, ne? Und dann sehen das. Weil du das für dich ganz alleine gemacht hast, dann sieht das Hannes, der mit dir zusammen wohnt, dann komme ich vorbei und sehe das und finde es gut und dann kommt Ehe, der auch sagt, er findet es gut und dann kommt vielleicht noch Honk und der sagt, wollen wir lieber Yu-Gi-Oh! Spielen. So.
aber ich kann das nicht, ich gebe Bier trinken.
Ja, oder, so, und dann hast du so ein Feedback von 3 Leuten oder 5, wenn du anfängst als Künstler. Wie treibst du dich denn da weiter voran? Also was gibt dir das Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann das, ich mache das weiter?
Also zum einen ist es natürlich wirklich, ich kann das. Das, wenn man das denkt, glaube ich, dann ist man im stirbt man in der Langeweile. So, okay. Ne? Es tut natürlich gut, wenn Leute sagen, ich mag das. Es tut aber auch gut, wenn Leute sagen, ich mag das nicht, deshalb. Und dann kann man gucken, okay, so wirkt das auf andere. Will ich damit arbeiten oder will ich damit nicht arbeiten? Ne? Also es geht, wenn man jetzt nicht gefällige Kunst machen will, sondern einfach das machen will, was einen interessiert.
Erklär mal kurz den Hörern und den Hörerinnen, was gefällige Kunst ist.
Wenn man was sieht und sagt, ist schön. So, ne?
Mona Lisa.
Wenn man zum Beispiel Olafur Eliasson anguckt, man steht in einem Raum, der ist orange und sagt, oh, fühlt sich toll an. Ne? Ist für mich, Physik ist keine Kunst, ist einfach ist Effekt.
Ja.
So, ne? Also ich finde, gefällig heißt, ja, es gefällt. Es ist leicht bekömmlich, es ist lecker, es ist süß. Es
so
ist,
Ei.
Nicht unbedingt, weil ich meine, da gibt es schon ja einen politischen Überbau, so, ne, der wichtig ist,
ja.
Aber es ist natürlich relativ platt, so, ne, irgendwie.
Obwohl ich zugeben muss, diese Hornbach-Geschichte, die der jetzt gemacht hat, die finde ich wahnsinnig lustig.
Okay, ich bin ein bisschen raus.
Warte, das muss ich dir kurz erzählen.
Ja.
Also, Eiweiwei hat sich unbeliebt gemacht bei jedem Deutschen, indem er gesagt hat, Berlin ist ja voll die bekackte Stadt, hier sind alle total bigott und alles ist total spießig und man kann hier gar nichts sagen. Dann kam raus, dass Eiweiwei mit Hornbach zusammen so eine Werbeaktion gemacht haben, dass du dir bei Hornbach die Zutaten kaufen kannst, um Eiweiwei-Kunstwerke nachzubauen. Dazu gibt es aus dem Internet herunterladbare Anleitungen, um dir aus Rettungswesten und irgendwelchen Stangen Eiweihkunstwerke zu bauen. Und das fand ich mega.
Finde ich super. Also es ist natürlich auch ein älteres Prinzip schon so, ne? Aber finde ich total gut.
Und alle regen sich jetzt auf, der verkauft sich selber. Das ist doch mega. Ist das so?
Ja, ist völlig okay. Ne? Ist natürlich ganz viel mittlerweile in der Kunst oder auf der Spitze des Eisbergs der Kunst. Das natürlich spielt Vermarktbarkeit eine große Rolle, ja. Sowas, ne? Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was vorher war, wenn man wirklich Kunst machen will, nicht um, dass es irgendwie jemandem gefällt oder nicht gefällt, sondern man arbeitet ein eigenes Interesse ab, an dem man einfach keine Ruhe findet. Ne? Also, dass das einen nicht loslässt, ne? Weil wenn ich jetzt eine schöne Blume malen will, dann bin ich irgendwie fertig, wenn ich eine Blume gemalt habe. So, ne? Was mache ich denn dann? So, ne? Und darum, das kann man natürlich so machen, machen ja auch viele Leute, ist auch völlig in Ordnung. Und für mich hat sich aber die Frage eigentlich nicht gestellt, sondern für mich war auch rauszufinden, was ist es denn, was mich interessiert so, ne? Und jetzt die großen Malereien, die hier bei dir hängen, waren eigentlich mehr so ein Abschluss und Abschied auch von der Malerei für mich, weil ich danach versucht habe, mich auf die Linie zu konzentrieren und habe in der Klasse für Zeichnung irgendwie 7 Jahre studiert und eigentlich nur alles verbannt, was Farbe war, alles verbannt, was weich war, was leicht ging und nur mit Kugelschreiber, mit Bleistiften versucht, die Linie zu verstehen und aber auch wieder Raum zu lassen für Missverständnisse und sich davon überraschen zu lassen. Ne? Und das führt dazu, dass ich eigentlich in den letzten Jahren sehr viel Ungegenständliche, das heißt also, dass da jetzt keine Gegenstände abgebildet waren, aber auch keine Abstraktion, also es war kein abstrakter Himmel oder so, sondern wirklich Ungegenständlichkeit, konkrete nur Linie sozusagen zu sehen war und ich versucht habe, lyrische Liniensituationen entstehen zu lassen, so, ne, oder damit zu arbeiten. Das heißt aber, man muss 200 Blätter zeichnen und davon sind dann 5 gut, so, ne. Und das irgendwie Leuten schmackhaft zu machen, ist extrem schwer, so, ne, weil man geht vorbei und denkt, ist ja nichts drauf, sind ja nur 3 Linien, so, ne. Und da muss ich sagen, muss man diese 3 Leute, die diese Sprache verstehen und schätzen, also es ist auf keinen Fall, die Kunst soll auf keinen Fall elitär sein, so, sondern sie soll wirklich intuitiv, einfach ansprechende, die Linien sind krakelig, du spürst da eine Schwäche, die du auch in dir selber spürst. So, also mir geht es ganz viel um ganz ureigene, alltägliche Schwächen und Krakeligkeiten und irgendwie Schrottigkeiten und kleine Behinderungen und all sowas, diese ganzen Sachen nicht über Handwerk verschwinden zu lassen, sondern zu etablieren in einem Linienvokabular, was auf eine Art wirkt, was halt nicht Sprache ist so und was auch nicht Farbe ist. So, ne? Und das heißt aber, davon gibt es nur 2 Leute, die das wirklich genauso geil finden wie ich. Und auf deren Kritik gebe ich halt total viel. Und bei allem anderen, muss ich sagen, muss man auch extrem hart viel ey, fucking Scheiß drauf haben. So, ne? Es ist, ich verkaufe die Sachen schlecht. Ne? Ich habe Glück, ich habe ein paar Sammler, das ist super nett. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ein paar Leute mich unterstützen. Ne? Aber man kann das nicht nach Marktwert ermessen oder sowas, ne? Oder nach wie viel, nach Likes oder was auch immer so, ne? Das ist, würde für mich, habe ich gemerkt, spielt das keine Rolle. Ich muss diese Arbeit machen, einfach aus einem Inneren, dass ich sonst würde ich untergehen, weißt du, wenn ich es nicht machen würde.
Ich folge so ein paar Künstlern auf Instagram und da ist einer zum Beispiel dabei, der immer so super eklige Porno-Bilder macht, also so eigentlich so eine Renaissance-Mini-Ölbilder mit so ganz feinem Pinsel malt und auch so wirklich so mit so Hintergrund ganz besonders und Landschaft und im Vordergrund ist aber so ein ausgeleiertes Poloch und das Bild heißt dann Prolapse und der ist halt bei Instagram, also der kriegt immer mehr Follower, die Bilder sind technisch einwandfrei, also wirklich, man würde sagen, so wirklich gut gelernt, schön fleißig auch gemacht und irgendwie das, also die Vermarktung, weil wir am Anfang ja über Instagram sprachen, also er vermarktet sich selbst über Instagram und so länger ich ihm folge, umso mehr überlege ich mir, so ein Bild zu kaufen, weil der auch irgendwie immer wieder irgendwie so Gangbang Bukake in Italy, 1762. So, und das ist dann einfach, also es ist leider so für eine Sekunde lustig, es erinnert mich ein bisschen daran, als wir beide diesen, oder ich dir von diesem Plan erzählt, ich lasse mir einen riesigen Penis auf dem Oberschenkel tätowieren und dann haben wir mit Filzstift mir diesen adrigen Penis auf den Oberschenkel gemalt und es war so eine Sekunde lustig und dann war ich geheilt von diesem.
Ich habe auch tatsächlich ja jemanden gesehen, der das auch noch tätowiert hatte.
Ich bin wirklich froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Ja, finde ich auch gut. Also ich meine, wenn du da jetzt in den Reportagen in kurzen Hosen stehen würdest, mir würde es gefallen. Ich würde sagen, mit Edding sollten wir es trotzdem nochmal machen für einen Dreh.
Schön so in so Al-Hol-Camp irgendwie in Syrien und dann guckt mir so ein aufgemalter Penis aus der Hose die ganze Zeit. Nee, ich glaube, ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe ja auch nur diese 2 Tattoos, habe aber immer das große Bedürfnis, einen von deinen Tattoos zu bekommen. Habe aber auch immer so ein bisschen Angst, weil ich mir immer geschworen habe, wenn ich nochmal tätowiert werde, dann wirklich nur, wenn ich dafür bezahlt werde. Fürs Fernsehen.
Ja, dann können wir das ja anders nennen. Dann können wir das ja Jugendfreundschaftsabend mit Erinnerungscharakter nennen, wenn wir das machen.
Auf dem Reeperbahn-Festival. Dann werden wir dafür bezahlt, dass ich dann ein Tattoo bekomme. Du hast nämlich Piece of the Past. Ist
der Piece of Past mit Unterstrichen dazwischen.
Und da sieht man sehr viele Tattoos von dir. Ja. Und die du tätowierst auch. Und die sind genau das, was du vorher erzählt hast, eben dieses Makelhafte als Kunst machen. Also,
weil genau, glaube, nur das, also das unterscheide ich schon. Das ist jetzt in dem Sinne keine Kunst, sondern das sind Illustrationen, so natürlich. Ja. Ne? Aber die haben in der Linie natürlich die Krakeligkeit und die Schäden, die sie besonders machen.
Weil ich glaube, weil das, was wir lernen über Kunst, ist immer Makellosigkeit. Also, das ist, glaube ich, die Konsensmeinung zu Kunst ist, es ist perfekt gemacht, es ist gut gemacht, es ist besonders gemacht. Also selbst wenn wenn du irgendwie so diese 70er Jahre Pop-Art, 60er Jahre, diese, weißt du, wenn du so ein rotes Dreieck und ein rotes Viereck nebeneinander hast, dann sind die perfekt umgesetzt. Und dann ist das, was das zur Kunst macht, ist, dass sie so krass umgesetzt sind. Und das finde ich so schön bei dem, was deine Zeichnung, deine Strich, dieses wunderschöne Wort, was du gerade benutzt hast, dieses Strichvokabular, da liegt so viel Makel drin und es ist auch unbekömmlich, sich das anzugucken. Also es ist jetzt nicht ein Vollkornfischstäbchen, sondern es ist eher so eine lauwarme Schnecke, die man essen soll, deine Bilder. Und das gerade
ein veganes Bild, bitte.
Okay, es ist Blumenkohl vom Vortag.
Deine das Bilder gefällt mir gut.
Deine Bilder sind Blumenkohl vom Vortag, riechen übel. Wenn du durch den Geruch dich durchgearbeitet hast, schmeckt es aber trotzdem immer noch gut, aber es ist irgendwie auch so kalt und ein bisschen sämig auch im Rachen. Aber es macht satt.
Und es ist gesund.
Und es ist gesund.
Und es war gesünder als das Fischstäbchen oder auch für die Umwelt besser.
Und ich kenne tatsächlich dieses Gefühl, was deine Bilder auslösen, kenne ich von keinem anderen Künstler. Außer vielleicht der mit dem Poloch und dem Ausgeleiteten. Nein, aber es ist das so von der anderen Seite heran, diese Bilder zu betrachten. Und du machst ja nicht nur Bilder, sondern du machst auch Lyrik. Und du machst auch, das sind ja kleine Skulpturen, so ein Löffel, wenn du den grafierst. Oder wie würdest du es nennen?
Objekte.
Objekte.
Objekte, kleine Editionen.
Mhm. Und ich meine, du gravierst so Texte auf Gabeln und Löffeln.
Ätzen, ja.
Ätzen. Und du hältst es fest und es ist so, es ist komplett entkörpert. Also es ist kein Löffel, sondern es ist Matti. Ich halte so wie so einen kleinen Matti in der Hand. Und das finde ich so faszinierend, dass das funktioniert. Und wozu unsere Fantasie und Abstraktionsgabe als Kunstkonsument in der Lage ist. Und natürlich ist es irgendwie, was war nochmal so ein, hier, Damien Hirst. Natürlich ist es geil, wenn ich irgendwie so einen Riesenhai irgendwie in Formaldehyd einlege und danach noch einen Mammut und dann noch eine Giraffe oder irgendwie Jeff Koons. Es gibt ja, jede Generation hat ihre Billo-Künstler, die so über den Effekt hin Kunst machen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich finde es extrem wichtig in einer Zeit von Überproduktion, von laut, von noch mehr und noch mehr Event, Positionen zu vertreten, die irgendwie Entschleunigung bedeuten, die Schritt zurück heißen, die Langsamkeit zeigen, so, und in der Linie siehst du die Langsamkeit an und auch einfach gar nicht auf Effekt gerichtet, ja, oder sowas, ne? Also es ist natürlich, wird das nie was für die Mitte sein, so, ne? Aber es ist irgendwie der einzige Weg, wie ich irgendwie adäquat arbeiten kann, glaube ich.
Herzlich willkommen beim Art Podcast. Ein Künstler und ein Moderator unterhalten sich bei keinem Glas Wein. Vielen Dank, dass Sie zuhören. Die heutige Ausgabe wird Ihnen präsentiert von Deutsch-Historischen Museum. Für 99 Euro gibt es eine Jahreskarte. Ich muss mal kurz auf Toilette. Kannst du Pfeifgeräusche machen für den Hörer und für die Hörerin?
Dass man dass man die Toilette nicht hört?
Nee, ich lege das Gerät ab, ich gehe schnell klein machen und du musst dann so Musik oder so. Kriegst du das, so eine Minute brauche ich.
Okay, ich probiere es. Es ist extrem wichtig, sein Müll zu trennen und mit dem Bus zu fahren und den Fleisch- und Tierproduktkonsum zu reduzieren, wenn nicht sogar ganz einzustellen, und aufmerksam zu sein, wenn man diskriminierendes und rechtes Wortgut im Alltag begegnet. Thilo hat vermutlich den ganzen Tag unglaublich viel Coca-Cola Zero getrunken, wie immer. Deshalb braucht er so lange auf Toilette. Hier stehen, ich zähle in dem Blick auf seinen Sessel, 3 Dosen Cola Zero stehen. Hallo, es ist nichts passiert, ich habe nur gepfiffen.
Das war so ein bisschen so wie im Kino, wenn man so
schnell im Film raus muss.
Genau, wenn man aber am Anfang des Films merkt, okay, ich hätte vielleicht nicht in der Werbung die 0,75 Liter Cola austrinken sollen, sondern ich hätte sparsamer damit umgehen müssen. Dann musst du so nach dem Vorspannen, musst du eigentlich schon auf Klo.
Das kenne ich, ja.
Wartest aber bis zum Ende vom zweiten Akt und musst dann aber so 10 Minuten
verpassen.
Ja, da verpasst du einfach auch sehr viel von dem Film. Weil du,
von der wichtigen Handlung.
Genau, weil du ganz viel pullern musst auf jeden Fall.
Ich bin jetzt dazu übergegangen, weil ich trinke keinen Alkohol, aber ich mag sehr gerne alkoholfreies Bier und oft gibt es das nicht im Kino. Und wenn, dann ist es so teuer, so dass ich mir immer 1-2 Flaschen mit reinnehme, wenn ich in meinen sehr, sehr seltenen Fällen einmal im Jahr ins Kino gehe. Und das kann ich aber mittlerweile so langsam trinken, dass ich nicht mehr diese Toilettenprobleme habe.
Ich habe das tatsächlich, das sind die Dinge, die ich nicht gelernt habe. Das ist so wie am ersten Weihnachtsfeiertag bei den Eltern immer viel zu essen, so dass einem schlecht wird. Und genauso ist es so im Kino. Ich gehe immer hungrig ins Kino, kaufe mir dann natürlich die großen Nachos, die große Cola und noch ein Popcorn und M&Ms. Und wirklich dann so, wenn der Vorspann vorbei ist, ist mir furchtbar übel. Und eigentlich möchte ich mich auf den Boden legen und sterben. So fühle ich mich dann so. Das ist, also ich krieg's, der Lerneffekt setzt da bei mir nicht ein. Lustigerweise gehe ich mit jemandem regelmäßig ins Kino. Sein Name ist Uke Bosse. Der ist bekannt dafür, dass er die Händewaschkampagne von Jens Spahn als Gesicht begleitet hat. Und der kommt auch als Gast bald mal in diesem Podcast. Der ist unter Nerds bekannt, weil der macht so ganz viel Videospielkram und hat auch früher für die Zeitung auch geschrieben, für die ich auch geschrieben habe.
Aber die nennt man nicht die Zeitung.
Nee, G heißt die Zeitung.
Achso, die genau, Videospielzeitung. Achso, ja.
Und eigentlich wollten wir irgendwann, ja, der kommt als nächstes, glaube ich, oder übernächstes mache ich mit Uke das, weil Uke und ich versuchen einmal in der Woche ins Kino zu gehen, wenn ich in Berlin bin und wir gucken sehr, sehr schlechte Filme irgendwie immer. Vor kurzem haben wir, als letzten Film habe ich Sonic mit ihm geguckt.
Geht es um den Igel?
Um den Igel. Hedgehog? Und so wie man sich kaum vorstellen kann, dass man einen Film aus einem Igel, der Turnschuhe trägt, und sich zu einer Murmel macht und extrem schnell rennt. Also ich meine, wie bizarr ist das? Ein Igel ist nun wirklich nicht dafür bekannt, ein schnelles Tier zu sein. Der Film ist genau so, wie man sich es vorstellt. Einfach furchtbar. Das ist wirklich ein ganz schlechter Film.
Und die ganze Zeit klingeln so Münzen, die man einsammelt. Und währenddessen ist einem schon schlecht von M&Ms und Popcorn.
Ja, und ich war froh, dass ich mich klammern konnte an die Übelkeit, die ausgelöst wurden durch die 4 verschiedenen Soßen, die es zu meinen Nachos dazu gab.
Es ist schön, wie manchmal die Defizite doch die Anker werden im Leben.
Mir ist aufgefallen, dass du offensichtlich in der Lage bist, überall, egal wo du bist, Getränke reinzuschmuggeln. Kino, Magnet.
Ich konnte auch überall fette Marker reinschummeln.
Das wird das eigentlich noch kontrolliert? Das habe ich mich gefragt. Weil
ich gehe nicht mehr in Clubs, ich bin zu alt.
Okay. Ja, stimmt. Ab einem bestimmten Alter man wollte nie der creepy Typ sein, der im Club mit Ende 30, Anfang 40 steht, was wir jetzt ja sind.
Ja, ich frage mich, ob die creepy Leute wirklich das Alter hatten, was wir jetzt haben.
Ich glaube nicht, die waren 27.
Ach, Wahnsinn.
Und wir dachten halt, die sind 50.
Kommt hier auch manchmal, ich frage mich das wirklich oft, aber ich weiß nicht, woran es liegt, dass wenn man auf so die verschiedenen Lebensphasen zurückguckt, zum Beispiel Magnetphase, Schulphase, Intimesphase, was also das Café Intimes, es fühlt sich so oft an wie das Leben von anderen, wenn ich zurückblicke. Weißt du, es ist wirklich, es sind nur die Bilder und ich habe auch ein Echo der Emotionen, die mich immer auf so eine melancholische Art extrem eintrüben und es sich aber auch so wirklich so ganz anders, also als wäre es von wem anders.
Ich glaube, das bist du.
Okay.
Ich glaube, das ist sozusagen, also ein, das ist so wie du die Welt siehst und warum ich auch schätze, wie du die Welt siehst. Bei mir ist es, also ich glaube, das ist unterschiedlich, will ich damit sagen. Also man muss nicht zwingend melancholisch auf sein eigenes Leben zurückblicken. Es ist eher so, dass, also ich hatte ja früher auch immer das Gefühl, und nicht, dass du dich wohlgefühlt hättest in der Traurigkeit, aber du warst ein Mensch, der in einer traurigen Welt existiert hat und ich war immer ein Mensch, der so unglaublich auf gar keinen Fall in einer traurigen Welt leben oder Traurigkeit oder Weltschmerz, das sollte nicht Teil meiner Welt sein. Ich wollte irgendwie jede Sekunde, die ich habe, sollte eine coole Sekunde sein oder eine, die mich nicht traurig macht, weil ich gelernt habe von meinen Eltern, das haben die mir richtig mitgebracht, sozusagen, es gibt, sei nicht traurig, sei fröhlich. Das Leben macht mehr Spaß, wenn du fröhlich bist.
Das stimmt schon, aber es ist schon psychologisch sehr, sehr kritisch zu sehen, zu sagen, natürlich. Sei nicht traurig.
Was natürlich dazu führt, dass irgendwie ich auch Traurigkeit schwer zu, also ich habe kein Problem, Emotionen zuzulassen oder Emotionen auszudrücken, aber Traurigkeit macht mir, also so eben zum Beispiel, wenn ich mal dann am Sonntag dann so gruffig bin und nicht mich, dann kann ich damit gar nicht umgehen, wenn ich so schlecht gelaunt bin oder wenn ich irgendwie so eben traurig bin, ohne es erklären zu können, dann ist es für mich immer ein Zustand, der muss geändert werden und dann werde ich dann auch ein bisschen panisch. Das ist dann so.
Glaube ich, aber ich finde es extrem bemerkenswert, dass du bei deiner Arbeit das sagst, so, ne? Wo du so viel ja zur Trauer wirklich begründete Dinge irgendwie erlebst. So, ne?
Und das ist, wenn ich das in den Wettbewerb stelle mit dieser mitteleuropäischen Industrialisierungstraurigkeit, die wir haben, dann ist es immer so ungerecht, weil ich verstehe, warum syrische Mütter, die um ihre Söhne und Kinder trauern, traurig sind. Und das macht mich auch traurig. Und dann erscheint mir das immer wie hier so ein Luxus zu sein, wenn ich nicht den Air Max 90 bekommen habe und deswegen bin ich traurig. Oder irgendwie so, ich bin traurig, weil ich Sonntag nichts zu tun habe. Ich meine, wie bizarr ist das? Man ist eigentlich als Mensch traurig, dass man jemanden verloren hat. Oder aber vielleicht sehe ich es auch zu dramatisch, weil es geht uns einfach so gut in Europa und in Deutschland, dass Traurigkeit auch ein Luxus geworden ist. So, weil in diesem Rest der Welt, wo ich immer ganz drastisch den Leuten auch sage, so, das, was wir hier haben, ist besonders. Nicht die Blechhütte ist was Besonderes. Nicht der Slum ist was Besonderes. Nicht die Armut, nicht der Hunger, nicht die Not. Das ist irgendwie, der Großteil der Welt besteht aus Armut, Hunger und Not. Und nur weil, was wir haben, ist das Besondere. Weil von hier, von unserer Mitte heraus, wirkt es ja immer so, es müssten eigentlich alle so, allen müsste es so gehen wie uns. Das wäre doch super. Aber es geht halt nicht. Uns geht es nur so, weil es den anderen schlecht geht. Und wenn es wenn allen.
Wir sind ja sehr, sehr viel verantwortlich dafür, dass es
eben
nicht bergauf geht, nicht bergauf ging und sogar noch sehr viel schlechter wurde und schlecht bleibt.
Statistisch geht es den Menschen besser als noch vor 30 Jahren. Also wir haben, wie gesagt, die klassischen Zahlen, Kindersterblichkeit weltweit geht zurück, der Hunger geht weltweit zurück, die Bildung wird immer besser. Also den Leuten geht es schon besser, aber es ist noch hunderte von Kilometern entfernt von dem, wie wir leben.
Ja, und ich meine, seit ich Vater bin, sehe ich das nochmal anders. So einfach, weißt du, so jedes Kind, was mit 4 Jahren Drogen von der Mutter kriegt, weil die nichts anderes haben, so, ne, ist zu viel. So, ne? Klar sind Statistiken vermutlich wichtig, um da irgendwas zu erheben, damit man, aber ich meine, das ist so diese Bono-Mentalität, man schickt 1 Million Euro nach Afrika und hofft, dass es besser wird, aber es löst nicht das Problem.
Nee.
So, ne? Das ist totaler Schwachsinn. So, ne? Und daran muss einfach viel mehr das Bewusstsein geschärft werden für sowas und die Leute, die, wenn man sich solche Leute leisten will in Gesellschaften, die das Sagen haben, dann müssen die auch irgendwie, da müssen ja mehr Schritte unternommen werden.
Es ist halt eine Handreichung. Wir dürfen nicht Geld geben, sondern wir müssen unsere Hände hinhalten. Wir müssen zusammen, also kitschig das auch klingt, aber es ist so, ich hatte, als wir eine Arbeit, einen Dreh hatten im Kongo und wir sehr viel Zeit im Kongo verbracht haben und ich gesehen habe, wie dieses Land eigentlich die Schweiz sein könnte vom Reichtum her und dieses Land aber so unglaublich arm ist, obwohl es alles hat, um ein reiches Land zu sein. Und dann habe ich mir so überlegt, und lange mit dem Fahrer darüber diskutiert, dass eigentlich die Lösung könnte sein, wenn man wir haben dann so gesponnen, so eine paneuropäische, also afrikanisch-europäische Gemeinschaft, dass man hinweggeht von all den Ängsten, die Europäer haben, von all den Vorurteilen und Ängsten, die Afrikaner haben und man zusammenarbeitet und man sagt dann einfach, okay, wir machen das so, irgendwie in der 13. Klasse in Deutschland dürfen alle Schüler in einem afrikanischen Land ihrer Wahl ein Semester Schule machen. Und im Ausgleich kommen genau die gleichen Schüler aus Afrika, gibt es einen so einen Schüleraustausch. So, dass dieses selbstbewusste Wissen und das selbstbewusste Bewegen in der Welt aus Europa nach Afrika zurückkommt, wenn die Schüler wieder nach Hause gehen und wir so ein bisschen lernen, ey, die Welt ist anders als bei dir zu Hause. Die Welt ist anders als der Kollwitzplatz-Magnet und Bier einschmuggeln, sondern funktioniert nach anderen Regeln. Und wenn du mit so jungen Jahren schon ein bisschen die Augen geöffnet bekommst und nicht diesen furchtbaren Volotourismus machst, wo du 5.000 Euro bezahlst und dann 3 Wochen lang Brunnen baust für deinen Instagram-Account, sondern wirklich in dem Leben stattfindest, dort bist, nicht als Fremdkörper, weil die Gesellschaft daran gewöhnt ist, es kommen jedes Jahr Schüler aus Europa zu uns in die Schulen und wir zeigen ihnen unsere Lebenswelt und unsere Kinder lernen die Lebenswelt Europas. Und also das war eine Idee, die wir besprochen haben. Oder
also es gab es doch schon, ich habe neulich eine Reportage gehört über eine Frau, die über ihren Vater in Ruanda damals, der hatte genau so ein Austauschprogramm, ich glaube mit den Niederlanden oder sowas, ne, und wurde aber nach dem Studium in den Niederlanden wieder zurückgeschickt oder sowas, ne, und ist halt irgendwie im Genozid umgekommen, so, ne. Also es muss natürlich, wir sind alle klüger jetzt als noch vor 20 Jahren. So, ne? Also ich nicht, aber die anderen
auch. Du auch, Martin, so. Du auch.
Und man muss natürlich auch, ich meine, was haben wir, was wissen wir über Kongo, was wissen wir über Ruanda, über Ghana, was auch immer. Also man muss also auch irgendwie Wege schaffen. Ach nee, ich sag nichts, ne? Aber ich meine, dass die Leute dort, man muss ein Vertrauen haben, dass Leute selber wissen, was ihnen gut tut.
Ja.
So, ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie, und ich kann mich auch, will mich es gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, so, ne?
Das ist schwierig, lustig, aber. Ich weiß, so. Man hat immer Angst, auch bei diesem Podcast, und generell, wenn man sich öffentlich äußert, hat man immer Angst, sich so festzulegen, was könnte sein, was könnte richtig sein. Aber ich finde, an bestimmten Stellen wie in dieser Diskussion kann man ruhig auch mal im positiven Sinne träumen, was wäre möglich. Also was eine Möglichkeit wäre, wenn wir in Europa einfach die Nationalstaaten abschaffen. Wenn wir dieses Staatending einfach, dass es nicht mehr wichtig ist, dass du Deutsche, Pole oder Franzose bist, sondern dass wir uns wirklich als Europäer verstehen. So, du kannst natürlich deine deutsche Identität dabei behalten und sagen, ich komme aus dem Land, wo Goethe irgendwie geschaffen hat, wo aber auch irgendwie der Zweite Weltkrieg gewütet hat und Deutschland verantwortlich ist für das größte Verbrechen der Geschichte der Menschheit, wo wahrscheinlich jetzt wieder einige Hörer durch die Nase atmen, aber es gab aber auch die und die Türken haben ja auch den Genozid an den
Armeniern. Ja, gab es auch trotzdem.
Ja, es spielt keine Rolle. Ja. So, aber da komme ich her, aber meine Identität ist europäisch. Wir verstehen uns als groß, als Kontinent und meine Brüder sind eben die damaligen Franzosen, die jetzt auch noch Französisch sprechen, dass man einfach dieses abschafft, in seinen eigenen Grenzen zu denken. Und wenn man das als Beispiel, also wenn man so vorausgeht, dann klappt es, weil zum Beispiel, du hast so Länder wie China, die eigentlich ja 300 kleine Länder sind, die nur sich einfach China nennen. Und da hast du auch so, wir sind Chinesen, kommen aber aus der Region, mir fällt leider jetzt nur Wuhan ein, und sind halt irgendwie so Wuhan-Chinesen. Aber wir sind Chinesen. So, oder bei den Amerikanern. Ich bin irgendwie so, ich bin irgendwie Rentner aus Florida und bin hier groß geworden, aber ich bin Amerikaner. Mhm. Und so könnte das auch in Europa sein. Und so könnte man auch ein Vorbild für Afrika dann sein, dass eben diese künstlichen Grenzen, die einfach gezogen wurden, die ja für so viele Konflikte auch Verantwortung, also wirklich Striche auf der Karte lösen Konflikte aus. Das ist meine Seite, das ist deine Seite.
Ja, aber wir sind für diese Striche mit verantwortlich.
Wir sind, wir sind zum großen Teil
Afrika sollte ein Vorbild für sich selber sein dürfen, auch so, ne? Aber es ist einfach, es ist wahnsinnig viel, was getan werden muss. Und
ich glaube allerdings, dass wir vorher über den Jordan gehen als Menschen, bevor all diese Probleme gelöst werden. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal, das habe ich glaube letztes Mal schon gesagt, aber eben, ich habe es einfach aufgegeben. Also der Optimismus, den du von mir kennst, was die Welt betrifft, ich hatte wirklich vor ein paar Jahren noch der Mensch wird seine Probleme überwinden. Aber ich glaube, es geht wirklich nur darum, dass der Mensch mit seinen Problemen zu leben lernt. Ob man also dass die Welt wird nie ein friedlicher Ort sein, aber wir müssen mit der Tatsache, dass die Welt nie ein friedlicher Ort wird, leben lernen.
Das müssen wir. Wir müssen trotzdem jeden Tag kämpfen, finde ich so. Ne? Wir müssen. Ich glaube, du kannst nicht mehr, wenn du dir sagst, du willst die Welt zum friedlichen Ort machen, ne, ist das ein schönes Ziel auf jeden Fall. Aber es wird dich vermutlich wie ein Sonntag, an dem jetzt doch nur irgendwie 24 Stunden Zeit sind,
ja,
dich irgendwie bremsen. Ne? Aber wenn du sagst, du hast gerade die Mittel, dass du im öffentlichen Raum irgendwie dich platzieren kannst mit deinen Reportagen, mit deinen Artikeln und sowas, ne? Das ist der Raum, in dem du dich bewegst und in dem du irgendwie Handlungen für dich irgendwie logisch vollziehen kannst, die in diesem Gedanken stehen, dass man denkt, man macht, ich will nicht sinnvoll sagen, weil ich finde, Sinn klingt so, ist zu groß irgendwie, ne? Aber ich glaube, wenn man das, man muss sich vermutlich immer wieder daran erinnern, dass es darum geht, dass wir alle ein bisschen freundlicher sein könnten zueinander auf dieser Welt, so, ne?
Also doof, das klingt, aber es ist vollkommen wahr.
So, und ich meine, so, aber wir können nicht, ich habe gelernt, ich kann nicht mehr machen, als wirklich im Atelier zu stehen und Striche zu machen, ne? So. Und in der Hoffnung, eine Sensibilisierung anzustoßen, die sich auf andere Lebensbereiche weiterträgt, so, ne? Das ist ein extrem bescheidener, kleiner Anspruch. Du erreichst eine Menge mehr Leute, so, ne? Aber ich glaube, sinnvoll ist es nur, an den nächsten Schritt zu denken, so, ne?
Aber also, ja, weil du das gerade, aber so doof das klingt, dieses man freundlich sein, umso mehr ich von dem Leid dieser Welt erlebe, umso freundlicher werde ich als Mensch. Weil ich keinen Bock habe, mich irgendwie so an einer Kreuzung, irgendwie so ein Fahrradfahrer, der abbiegt, ey, du Arschgeige, so stehst mir auf dem Fahrradweg, dann sag ich Entschuldigung. So, weil er hat recht. Aber der Tilo vor 5 Jahren hätte irgendwie eher einen Stock genommen und dem in die Speichen gerammt.
Ist mir übrigens passiert, mir wurde ein Regenschirm in die Speichen gerammt und hätte ich früher nie gemacht. Ich bin stehen geblieben und habe lauthals geschimpft.
Wie hast du geschimpft?
Es war im Ausland. Also ich habe versucht, auf der Sprache zu schimpfen, was dann also schon die schlimmsten Worte, die ich kannte. Und bin dann...
Merde?
Nee, schon so Python und sowas.
Ah, okay.
Ne? Und dann halt fucking break what's up und sowas.
Wahrscheinlich das Englisch sprechen.
Ja, ich glaube, die Gestikulierung, die ich dabei gemacht habe, war eher eindrucksvoll. Da war ich ihm einfach zu nah vor. Also ich meine, er hatte einen Kindersitz auf dem Fahrrad, ne? Und dann steckt er mir.
Mit Kind?
Nee, es war kein Kind drin, aber es war vor dem Kindergarten. Und also man hätte sich denken können, dass jemand vielleicht gerade spät dran ist, das Kind abzuholen und dass er mit dem Fahrrad kommt. So, ne? Aber ich hab keine Kraft mehr, mich zurückzuhalten. Ich bin dennoch extrem für Freundlichkeit, aber ich merke, dass meine Kräfte so am Rand sind, dass ich ganz oft einfach drüber sein muss. So.
Ich mache ja gerade etwas, über das ich nicht reden darf und habe dort mit Leuten zu tun, über die ich nicht reden darf. Aber mir ist aufgefallen, dass im Umgang mit diesen Menschen Freundlichkeit tatsächlich sehr gut funktioniert. Das würde sehr schön sein, wenn ich diese, worüber ich nicht reden darf, auflösen könnte. Aber ich darf es noch nicht.
Wann ist es denn soweit, dass du es auflösen darfst?
Ich glaube, in so anderthalb, zwei Monaten kann ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Was total schade ist, weil wir schon Dinge tun, die ich nicht erzählen darf und dabei gerne Podcasts machen würde, was ich aber nicht machen kann, weil
du darüber nicht reden darfst.
Richtig.
Aber du könntest ja in der Zeit zum einen Papa Nummer 3 machen, dann könntest du Käfer-Podcast 1 und Käfer-Podcast 2 machen.
Ach ja,
in der Zeit.
Ja, das mache ich ja gerade. Also ich mache gerade Podcasts mit Leuten, mit denen ich gerne Podcasts machen würde. Dazu zählst du, Matti, dazu zählt Fuck. Dazu zählt mein Papa, mein Vater, der auch kaum erwarten kann, dass er mal wieder einen Podcast machen kann. Das macht ihm nämlich sehr viel Spaß. Mhm. Leider haben wir jetzt nicht, 1990 könnte man natürlich Währungsunion, könnte man dann machen. Also die wirkliche Wende war ja 1990 und nicht 1989. Man kann aber mit ihm auch noch mehr über mehr Dinge reden als über DDR. Star Trek ist ein wichtiges Thema im Leben meines Vaters. Mhm. Der internationale Verkehr, Weltverkehr ist sehr wichtig, also Schifffahrt. Zeppeline, auch ein sehr beliebtes Thema.
Wahnsinn.
Und ich glaube, es gibt viele Zeppelin-Fans. Ich wäre Zeppelin-Fans, wenn es noch Zeppeline geben würde.
Stimmt, gibt es nicht mehr. Ne? Früher war so, ey, kommt mal alle ins Fenster, da ist ein Zeppelin.
1912, als wir beide in die 8. Klasse gingen. Nee, ich glaube so, es gab ja mal diese Blimp-Zeit. Kannst du dich noch erinnern? Diese Zeppeline, die nicht funktionieren wie Zeppeline, sondern diese Luftschiffe, die dann so, wo dann in Brandenburg, was jetzt das Tropical Island ist, da sollte doch mal so.
Zeppelin-Halle war das doch,
Bauhalle. Genau, so eine riesen
Werft.
Blimp-Werft sollte das doch mal werden. Und dann hat
wie ist das Wort dafür?
B-L-I-M-P, Blimp. Weil das keine, also es sind keine heliumgefüllten Zeppeline?
Ja.
Oder was war jetzt? Wasserstoff. Nee, womit waren Zeppeline früher gefüllt?
Ich weiß nicht, womit. Na, Helium geht auf jeden Fall in die Luft. Aber
wir könnten Armin anrufen. Ich habe vor kurzem gelernt, dass der alles über Flugzeuge und Flugfahrt weiß.
Ja, das höre ich andauernd in deren Podcast, dass da so viel über so Flugfachsachen gesprochen wird.
Und Armin weiß alles darüber. Und
arbeitet der bei Flug?
Nee, er hat das als Hobby. Wie man das als Mann über 30 hat, hat man so.
Hat man Hobbys?
Hat man so eine Hobbys und dazu zählt eben Flugverkehr. Aber auch
spannend.
Auch zivile Flugfahrt, was mich ja sehr interessiert. Ich mag ja zivile Flugfahrt viel mehr als militärische Flugzeuge.
Ich mag auch Menschen viel mehr als Militär.
Ich mag Flugzeuge. Die tun einem nichts. warte mal, ich guck mal auf die Uhr. 1:15 Uhr, wir könnten Schluss machen.
Dann können wir auch über die Sachen reden, über die du nicht reden darfst.
Stimmt. Es hat mich sehr gefreut, Matti, dass du da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch und ein Einblick in unser beider Vergangenheit.
Ja.
Und damit auch für den Hörer, damit er versteht, wie wird eigentlich aus einem Berliner ein Künstler? Also
oder,
du, Matti?
Ja.
Oder einer, der Bücher schreibt, die in 80 Frauen um die Welt heißen?
Vielen Dank, Tilo.
Tschüss.
Tschüss.